Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit Felice.
Hallo Hanna.
Na?
Hanna, wir wollen heute über ein ganz wichtiges Thema des alltäglichen Lebens erzählen, oder? Nämlich über in Partnerschaft leben. Also, mir ist da neulich was mich total irgendwie geschockt hat, untergekommen. Also, wir sind ja jetzt irgendwie seit 6 Jahren verheiratet, so. Und als wir mit unserer Frau damals zum Standesamt, beziehungsweise auch schon als wir es beschlossen hatten und so, haben wir natürlich immer im Innern abgefragt, sind alle damit einverstanden, wer will was. Und natürlich waren das total intensive Prozesse. Also nicht zuletzt, was ziehen wir an? So, ne? Also es gab schon welche, die gerne so im Prinzessinnenkleid ganz in weiß, und für andere ging das gar nicht. So, also ja, da schon, also ich meine, schon allein sowas, Kompromiss zu finden, mit dem alle irgendwie leben können. Aber auf jeden Fall war klar, als wir zum Standesamt, beziehungsweise wir haben ja auch kirchlich geheiratet, da hingegangen sind, war völlig klar, ja, wir wollen das. Und zwar alle. So, mehr oder weniger intensiv. Manche, ja, macht mal. Oder Kinder, die jetzt natürlich jetzt auch nicht direkt heiraten, aber sich freuen, dass sie irgendwie damit ganz viel Sicherheit verbinden. Und was ich jetzt erzählen wollte, ich habe neulich im Internet, in diesem Internet halt, gehört, dass viele Frau auch geheiratet hat und dann aber gesagt hat, aber es würde nur eine aus ihrem System heiraten und könnte durchaus sein, dass wenn sie beim Standesamt sind oder was weiß ich, dann jemand anderes vorne ist und nö sagt. Und wir waren darüber völlig entsetzt, weil erstens würden wir das unserer damaligen Zukünftigen oder unserer Partnerin nicht zumuten wollen, sich in so eine Situation zu begeben. Und wir denken auch, also da mit so einer wirklich lebensverändernden Geschichte wie heiraten, müssten doch irgendwie alle einverstanden sein, oder? Wie ist das bei euch gewesen? Also ihr habt ja auch gerade, ihr habt gerade geheiratet, nicht wahr? Ja, wie war das bei euch? Also sind da alle mit einverstanden oder hätte euer Partner auch damit rechnen müssen, dass am Standesamt dann jemand sagt, ah nee, eigentlich doch nicht?
Ja, nee, das sowieso nicht. Also das ist uns auch noch nie passiert, dass wir irgendwie eine Absprache so plötzlich nicht eingehalten haben und dann auch nicht so grundsätzlich nicht eingehalten haben oder so. Aber ich kann jetzt auch in der Nachschau eigentlich nicht sagen, wir haben das alle ganz intensiv durchgesprochen.
Okay.
Kann ich also nicht zu einem Punkt, dass ich sagen würde, er hätte damit rechnen müssen, dass wir so wechseln und so. Also es hätte was Erhebliches passieren müssen, vor, während der Hochzeit, wie auch immer, dass das passiert. Also es hätte so krass sein müssen, dass alle das nachvollziehen können, dass wir wechseln und dann jemand da ist, dass die Person da nicht bereit ist. Ja, aber einfach so, nein, auf gar keinen Fall. Und dieses, also für uns ist das ehrlich gesagt nicht so lebensverändernd oder wir durchschauen das gerade noch nicht, wie lebensverändernd das ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass heiraten, also die Beziehung hat viel im Leben verändert, aber nicht unbedingt das Heiraten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Beziehung alle von uns mitgekriegt haben und auch alle irgendwie in einer gewissen Form gestalten oder bewerten, beurteilen, sich selber einbringen oder auch nicht. Das ist unterschiedlich, glaube ich. Aber die Hochzeit an sich ist jetzt nicht so ein, da waren nicht alle beteiligt. Aber wir sehen uns schon alle als, also wir sind unser Status auf dem Papier als verheiratete Person bewusst.
Als ihr euren Partner kennengelernt habt, wann habt ihr ihm gesagt, dass ihr viele seid? Oder war das von vornherein gegeben? Oder?
Ja, der wusste das schon.
Ah, okay.
Ja. Ihr, nee, also wusste eure Partnerin das nicht?
Nee, Also wir haben irgendwann, also wie auch, also sie kam halt als Kundin zu uns ins Atelier. Da, also wir erzählen unseren Kundinnen nicht als erstes. Wir
sind so,
ne?
Okay.
Also sie, das war über auch über ein Unternehmerinnennetzwerk, haben wir uns kennengelernt und dann hatte sie halt gerade gegründet und brauchte eine Webseite. So, das war halt so unser erster innerer, so unser erster näherer Kontakt. Und dann, also wir fahren dann, wenn KundInnen in der Nähe wohnen, fahren wir dann halt gerne mal hin und gucken, wie die so arbeiten und so. Und das haben wir bei ihr auch gemacht. Und ja, und dann gab es so, ja, dann entwickelte sich das so langsam, ne? Und als wir, also als uns aber klar war, es wird jetzt ernst, und es ist halt nicht nur irgendwie so eine Spielerei oder eine Freundschaft, sondern da würden wir gerne mehr draus machen und es entwickelt sich halt hin zu einer Liebe. Da war für uns ist das eher so eine Frage dann von Ehrlichkeit gewesen, damit irgendwann rauszurücken. Und das war auch so überhaupt nicht einfach. Also es hätte fast irgendwie auch die Beziehung gekostet, weil sie dann schon ziemlich geschockt war, weil sie halt vorher auch mit einer Frau zusammen war, die die Probleme so hatte. Also das will ich jetzt so nicht, nicht weiter ausbauen, weil das ist dann ihre Geschichte. So, aber es traf halt auf was und sie hat so irgendwie dieses gedacht, nee, nicht schon wieder so. Ne? Das war eigentlich so ihre erste innere Reaktion. Also das hat eine ganze Weile gedauert, um dann darüber sozusagen hinwegzukommen oder also einfach dann, ich sag mal, relativ normal irgendwie weiterzumachen und es dann trotzdem da sein zu lassen. Aber für uns war das tatsächlich so ein Punkt von Ernsthaftigkeit. Also wenn wir das jetzt sagen, dann das würden wir halt nicht in irgendeiner Freundschaft erzählen, so warum das. Mhm. Ne? Mhm. Aber in einer Liebesbeziehung ist das für uns sowas von Grundsätzliches, dass wir das einfach erzählen müssen. So, ne? Mhm. Und das kann auch halt auch schief gehen, ja. Aber dafür ist ja auch da.
Mögt ihr ein bisschen teilen, wie ihr gemerkt habt, dass das eine Liebessache ist? Also hattet ihr damals schon so viel innere Kommunikation, dass ihr das dann irgendwie einfach wusstet? Oder was waren so die Marker, an denen ihr festgemacht habt, ja, okay, das ist irgendwie mehr als Freundschaft und wir wollen mehr als Freundschaft haben?
Naja, also das ist ja nicht unsere erste Beziehung, seit wir viele sind. Also wir haben das mit dem viele Sein erfahren, da waren wir in einer Beziehung, dann sind wir da getrennt. Dann hatten wir also zwischendurch eine Beziehung, wo das dann halt ähnlich war, wo wir auch gedacht haben, okay, wir müssen das jetzt sagen. Die Frau hat das irgendwie locker weggesteckt, da war es nicht so ein Problem. So. Und so, also von daher war die Situation jetzt für uns nicht mehr neu oder so. Es war nicht unsere erste Beziehung, in die wir bewusst als viele reingegangen sind. So, ne? Aber es war halt so eine Beziehung, also einerseits, es war nicht so Liebe auf den ersten Blick, beziehungsweise viele, also einige hatten so Einwände gegen diese Frau, weil die entsprach halt nicht so dem, was sich manche so unter einer, was weiß ich, attraktiven Frau oder so vorstellen. Und trotzdem.
Boah, sie wäre fast nicht genommen worden wegen Hässlichkeit.
Man hat doch so Vorstellungen. Also ich meine, sie hat so Clocks angehabt. Und irgendwie ist für uns ein Unding, dass man in der Öffentlichkeit mit Clocks rumläuft. Sag ich mal, sowas Banales. Also es ist wirklich blöd, ja.
Also sie hatte spießige Vorurteile.
Ja, natürlich sind es Vorurteile. Also ich meine, aber man hat halt so Bilder, die man halt so im Kopf hat. In Frauen, die man sich verliebt und welche, in die man sich nicht verliebt. Und sie war halt eher eine, die wir uns so tendenziell nicht verliebt hätten. Aber doch, halt. Und das gab halt schon auch Diskussionen im Innern. Oh, ist ja gar nicht das, was ihr sonst so immer wollt. Die einen und die anderen waren aber total berührt und fanden es, also es war halt irgendwie, ja, wie gesagt, auf so einer tiefen Ebene war das irgendwie klar. Und wir haben dann auch tatsächlich so ein, also wir haben uns eine Weile nicht gesehen und dann haben wir gedacht, so jetzt gehen wir völlig ohne irgendwelche Erwartungen oder so, wenn sie jetzt um die Ecke kommt, also war klar, wir waren verabredet, sie wird jetzt um diese nächste Ecke kommen und dann werden wir wissen, wollen wir mit dieser Frau was anfangen oder nicht. Und sie kam um die Ecke und hatte diese Clocks an, wie immer. Aber es war klar, doch, das ist es. Das ist die Frau, mit der wir mehr wollen, sozusagen. Ja, so war das. Ja. Genau. Ja, und genau, und dann hat sich das ziemlich schnell, also sie wollte halt auch erst nicht so richtig, es war irgendwie ziemlich, war jetzt nicht so, dass wir aufeinander zugerannt sind und große Liebe, sondern sie war auch, wie gesagt, schon gerade dann noch mit der Information, okay, wir sind viele, muss man sich sowas reinziehen, so, ne? Aber irgendwann hatte sie halt auch so dieses Ding, drehte sich das bei ihr und sie hatte so die Vision, doch, sie will genau mit so einer Frau wie uns zusammen sein. Und hat uns dann ziemlich schnell tatsächlich einen Heiratsantrag gemacht. Und dann standen wir irgendwie da und haben gedacht, nee, das jetzt, nee, das jetzt viel zu schnell. So. Also eigentlich wollten wir das halt immer total gerne, aber als es dann da war, haben wir gemerkt, okay, wir haben natürlich auch ein Näheproblem, ne? So. Ja, und dann. Und das waren halt auch wirklich viele innere Auseinandersetzungen. Also da haben wir ganz viel geschrieben und gezeichnet und die verschiedenen Ansichten dazu, warum, wieso, weshalb. Und wollen wir eine Beziehung? Ja, wollen wir auf jeden Fall. Also gehört für uns zu einem gelungenen Leben, sage ich mal, dazu irgendwie. Na, und sie ist halt eine ganz, so ganz warm. Also die Kinder haben sich sofort total wohlgefühlt mit ihr, was natürlich auch ein starkes Argument ist. So. Ja, und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, wir wollen heiraten. Und dann hat es allerdings nochmal irgendwie 2 Jahre gedauert, so, also, nein, genau. Aber wie gesagt, dann halt aber auch solche Sachen wie, also es ist ja praktisch unsere, also es ist unsere zweite Ehe. Und wir wollten das dann tatsächlich feiern, so richtig groß. Weil die erste Ehe haben wir halt so klein, war schnell und Kind war da und sowas alles. Und jetzt wollten wir halt richtig groß feiern. Aber natürlich geht ein weißes Hochzeitskleid für manche eben nicht. Und hatten wir dann auch nicht und trotzdem was Schönes. Aber das sind halt so
Was
lang.
hattet ihr
Also,
dann? Was hattet ihr dann?
wir hatten eine weite Seiten. Also Hose war klar, es muss eine Hose sein. Auch wegen Sicherheit oder so. Keine Ahnung. Aber wir hatten dann so eine weite Seidenhose mit einer Bluse, direkt aber tatsächlich genäht. Also, ja. Und
Cool.
unsere Frau sah auch so, also das war so, unsere Hochzeit war richtig, richtig schön. Wir haben dann richtig ganz viele Gäste gehabt, haben im Dorf Gemeinschaftshaus gefeiert. Also da waren dann tatsächlich aus dem Dorf ganz viele Menschen da, was ja irgendwie so als queeres Paar nicht so ganz selbstverständlich ist. Also das war dann schon am Ende war es
Ja.
richtig, richtig gut. Ja. Und für uns
Ach,
hat sich
toll.
tatsächlich dadurch, also für uns war dieses Heiraten tatsächlich so ein entscheidender, also auch ein anderer Schritt als nur zusammen zu wohnen oder zusammen zu leben, sondern dieses Versprechen hat für uns, also für meine Frau und mich jetzt total viel verändert nochmal. Also so ganz offiziell zu sagen, ja, wir gehören zusammen und ja, wir verbringen jetzt sozusagen den Rest unseres Lebens zusammen. Also so ist der Plan halt, ne? Naja, ich meine, wir sind alle alt genug, um zu wissen, dass das auch schief gehen kann. Also ist ja für mich schon schief gegangen, für sie ist auch nicht völlig unbelastet in die Ehe gegangen. So, ne? Und trotzdem zu sagen, ja, okay, aber wir wollen das jetzt so.
Ihr habt ja jetzt auch kirchlich geheiratet. Das ist ja auch, man geht ja in die Kirche, um vor Gott zu heiraten. Ne? Also dann nicht nur ein bürokratisches Versprechen zu geben und ein soziales, sondern auch ein religiöses.
Ja.
Spielt das eine Rolle für euch oder hat das auch so was zu dem Gewicht beigetragen? Oder war das einfach Kultur?
Also, das war jetzt unser Wunsch. Also, meiner Frau war das nicht so wichtig, aber uns war wichtig, halt ein starkes Ritual zu machen. So. Und also es ist eine evangelische Kirche, so, ne? In einer katholischen Kirche wäre das irgendwie ja gar nicht möglich. Und also dieser Raum, dieses Ritual, dieses, was immer man unter Gott oder Göttin oder was auch immer versteht, also ich würde mich da nicht so festlegen, aber ich würde mich schon als gläubigen Menschen bezeichnen, so. Ne? Also ich glaube, wir glauben, es gibt definitiv was Höheres, außer das, was man sehen und anfassen kann, so ungefähr. Und die die evangelische Kirche hier bietet halt den Raum dafür, der für uns auch akzeptabel ist. So. Und die Kirche war voll, also wir singen ja in mehreren Chören und dann waren halt tatsächlich zwei große Chöre da. Das war natürlich total berührend und großartig, denn das so da vorne zu stehen und so zugesungen zu bekommen, so einen Segen zu bekommen. So, ne, das macht kein Standesamt irgendwie. Also wir haben 3 Tage vorher waren wir im Standesamt, da hatten wir jeweils nur unsere beste Freundin mit. Das war nett, aber die Kraft war natürlich tatsächlich in diesem kirchlichen Ritual tatsächlich. Ja.
Ach, schön.
Ja, das ist immer noch, also das hat ganz viel gemacht so. Ne?
Ja.
Und bei euch?
Ja, spannend. Wir waren Gott sei Dank nur im Standesamt. Also so eine Nummer mit Kirche oder irgendwas. Und vielen Leuten.
Ja.
Und viel, viel, noch viel mehr Aufwand, als wir hatten. Nee, da hätte er mich tragen müssen und einmal hin, einmal zurück. Das hätten wir nicht durchgehalten. Genau, wir haben im Standesamt geheiratet und bei uns war das so, dass ich, glaube ich, also ich habe ihm auf jeden Fall einen Antrag gemacht und das auch schon irgendwie, also ich wusste das irgendwie schon nach einem halben Jahr oder so.
Okay.
Wusste ich schon, dass ich das nicht anders will. Und dann habe ich ihm das so gesagt. Ja, also für mich ist das klar. Ich bleibe jetzt mit dir zusammen oder wir bleiben jetzt mit dir zusammen. Und habe ihn darüber informiert, dass er mir Bescheid sagen soll, wenn er bereit ist, Ja zu sagen, damit ich ihm einen Antrag stellen kann. So, wie man das halt kennt, ne, dass eine Person was sagt und die andere Person antwortet und dann ist das irgendwie gesetzt. Und das ist aber nie passiert. Also deswegen ist meine Information an ihn, werte ich jetzt in meinem Kopf, als ich habe ihn einen Antrag gemacht. Und wir waren jetzt zusammen, jetzt muss ich kurz, es ist halt ein bisschen schwierig, ich glaube, wir waren ja schon, ich sage es jetzt ohne Zahlen, weil ich es einfach wirklich nicht ausrechnen kann, wir waren ja schon einige Jahre zusammen und haben jetzt aus Gründen geheiratet, die nicht romantisch sind oder nicht nur romantisch. So.
Ja.
Also wir hätten die Heirat nicht gebraucht, um diese Beziehung ernst zu nehmen und so. Aber so der Umstand, dass er, als er im Krankenhaus war, keinen Besuch von mir bekommen konnte, weil ich keine Angehörige war und ich auch im Nachhinein keine Verfügungsgewalt über seine Reha hatte sozusagen, weil ich eben nicht eine Angehörige war und keine Vollmacht hatte. Das war einfach scheiße. Also das war emotional kacke für mich, weil ich dann ewig, war halt ein halbes Jahr in so einem permanenten Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühl und wir beide auch miteinander in so einer komischen Sprachlosigkeit genau darüber. Und das war einfach so eine Konfliktquelle und ich habe irgendwie gedacht, oh, nee, also wir sind einfach beide chronisch krank und wir wissen nicht, wie beschissen, transfeindlich, familienfeindlich unsere Regierung sich noch entwickelt. Und wir wissen nicht, ob wir so, wie wir gerade sind und wie wir leben als Personen, noch die Erlaubnis haben zu heiraten. So, ich hätte, also es ist einfach, ich weiß, das wirkt auf manche irgendwie übertrieben vielleicht und ist irgendwie nicht so sichtbar, aber ich habe schon sehr deutliche Faschismus-Vibes in Deutschland und sehr deutliche, ich sehe einfach sehr deutliche Zeichen darauf, dass Lebensentwürfe wie unsere als Familie und Existenzen wie unsere als Menschen nicht davon ausgehen können, dass sie für immer und so lange, wie sie miteinander sind, gewertschätzt und geschützt werden und auch reingelassen werden in zum Beispiel steuerliche Vorteile, die eine Ehe bietet. Und diese und andere, auch finanzielle Überlegungen, haben das dann klar gemacht. So sind wir da rein irgendwie. Aber nicht unbedingt, weil wir es gebraucht haben und auch nicht, weil wir unserer Liebe damit speziell Ausdruck verleihen wollten oder Nachdruck verleihen wollten oder so. Oder weil wir sie gesegnet haben wollten. Aber dass wir so gesegnet sind, das fand ich irgendwie eine tolle Erkenntnis, auch von der Heirat dann. Also es gibt jetzt ein Foto von uns beiden inmitten fast aller unserer Freunde. So 5 sind wegen Corona und Corona-Verdächten nicht gekommen. Aber wir kriegen eine kleine Gruppe zusammen, wenn wir wollen. Also so da kam ich mir richtig beschenkt vor und das hat irgendwie, so dieses Gefühl hat die Hochzeit für mich so richtig wertvoll gemacht. Also ja. So, weil ihn hatte ich ja schon, weißt du?
Ja. Ja, ja,
also ihn und die Gewissheit, dass er immer da bleibt, das war ja einfach schon gesetzt. Aber dann waren wir da und wir sahen schön aus und wir haben uns gefallen und alle unsere Freunde waren da und alle waren lieb miteinander. Das war irgendwie so, boah, geil.
Ich glaube, das hat schon auch eine totale Kraft, wenn, also sich selbst zu zweit zusammen zu sein, ist ja die eine Sache, aber wenn das auch von außen bestätigt, bezeugt, getragen wird, so. Ich glaube, es macht schon nochmal einen Unterschied.
Ja, und von fast allen glaube ich auch, ich weiß nicht, ob mich vor seinen Freunden geoutet hat, keine Ahnung, aber wir hatten beide so eine Progress-Flagge als Anstecker, also die Pride-Flagge.
Mhm.
Und in diesem Kreis traue ich mich auch als nicht-binäre Transperson sichtbar zu sein und das zu sagen. Yeah. Also verstecke ich mich auch nicht. So, und in diesem Bewusstsein war ich, das hier ist ein Safe Space, auch wenn die Standesbeamte mich als Frau anspricht und als Ehefrau zu meinem Ehemann verbindet.
Ja.
So, also ich würde mir es auch anders wünschen. Klar, das wäre schön gewesen, als Person einfach beschrieben worden zu sein. Aber ich wusste oder ich hatte das starke Gefühl, dass in dem sozialen Raum, der da gerade auf war und der durch unsere Gruppe entstand, alle solidarisch mit mir gewesen wären und gesagt hätten, ja, das ist scheiße, dass das nicht anerkannt wird im Gesetz, dass es da keine passenden Strukturen gibt. Und das war für mich ein sehr, sehr, sehr besonderes Gefühl und ein sehr gutes Gefühl auch. Ja. Quasi wie so ein wie das beste Hochzeitgeschenk sozusagen.
Ja. Aber diese Bedenken, die ihr habt, mit dem, es kann da auch wieder rückwärts gehen und gerade wenn man die Hochwahl-Dingster Hochrechnung AfD und hast nicht gesehen sieht, das sehe ich ganz genauso. Deswegen, also was jetzt, wir wohnen halt hier auf dem Dorf und sind halt im Dorf völlig, ist das völlig okay, wie gesagt, Hausgemeinschaftsdorf und Dorfgemeinschaftshaus, so rum reißt es. Und das ganze Dorf war da und hat unsere Hochzeit gefeiert. Aber es kann sich auch wieder drehen, ne?
So. Ja, das sehen wir ja auch in den USA. Es gibt jetzt zahlreiche Staaten, in denen die Ehe zwischen Leuten einfach nicht anerkannt wird.
Ja.
Nicht mehr. Also
auch wieder rückwirkend?
Es ist super fragil.
Gott. Ja.
Ja. Ja. Also ist es einfach, ja.
Ja.
Ja. Man weiß es nicht, ne? Und solange es jetzt geht und solange das haben wir es einfach jetzt mitgenommen. Und
genau. Ja, und wir genießen das auch hier einfach im Dorf so zu sein, wie wir sind und hoffen, dass das einfach trägt, auch über, wenn Politik mal anders läuft. Aber nun ja, die Geschichte zeigt da auch das sehr anders, ne? Aber gut, wollen wir mal lieber wieder auf optimistischere Pfade fahren?
Ja, Stichwort optimistischere Pfade. Ich hatte ja vorhin gefragt, wie ihr so dahin gekommen seid, dass ihr sie liebt. Dass es da so Marker gab für euch, weil wir die irgendwie nicht hatten. Wir mussten halt wirklich, und auch jetzt ist das immer wieder was, wo wir drüber nachdenken, ist das, was wir da empfinden, Liebe oder nicht? Und inwiefern unterscheidet das, was wir da empfinden, also vielleicht, ist das nicht vielleicht so mehr Gewohnheit oder einfaches Mögen? So diese ganzen, die verschiedenen Gesichter, die Liebe haben kann, das hat uns total lange richtig doll verwirrt und auch im Inneren total verwirrt und verunsichert. So nicht so genau wussten und auch bis heute nicht so richtig darüber festgesetzt sind, was ist das eigentlich für eine Liebe oder wie was ist das eigentlich, was wir da empfinden? Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit Müsli oder mit Granola oder so. Das kann ganz unterschiedliche Zusammensetzungen haben, aber am Ende ist es halt immer Müsli oder eben Granola. Aber weil es so unterschiedliche Sachen hat und nicht so rein ist, meine Liebe ist kein reines Produkt sozusagen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ganz oft verwirrt bin. Und dann zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade einen Streit über was, das ist, der Streit macht dann nicht, dass ich meine Liebe in Frage stelle, aber ich muss mich ja dann schon fragen, warum habe ich mich denn über die Sache mit ihm jetzt so auf die Art gestritten und komme halt auch immer dazu, naja, weil er mir nicht egal ist, weil wir uns lieben und weil wir diese Liebe ja irgendwo auch gestalten wollen. Und das finde ich total verwirrend. Also das so zu navigieren, vor allen Dingen ist ja auch erst unsere zweite Langzeitbeziehung.
Ja.
Ja, ich wollte wissen, wie das bei euch ist. Musstet ihr das auch üben? Habt ihr da auch manchmal Schwierigkeiten oder gibt es da vielleicht auch innere Perspektiven, die abweichen? Also sehen manche ins Liebe als das eine und manche ins Liebe als das andere und ihr müsst dann irgendwie gucken, wie ihr das ausbalanciert oder wie ist das?
Also erstmal gehen wir schon davon aus, dass das, was wir hier haben, eben nicht nur vom Gefühl abhängig ist, so ob wir jetzt gerade hochheiß verliebt sind oder nicht, sondern dass es eine Entscheidung ist. Wir wollen das zusammen. Und das macht halt manchmal auch Arbeit. So, ne? Ist nicht immer nur nett. Man muss auch drum kämpfen oder sich auseinandersetzen. Und manchmal ist es auch ätzend sozusagen. Aber, und das ist für uns im Inneren halt total wichtig, es ist erstmal so eine Sicherheit. Erstmal ist klar, wir gehen jetzt nicht auseinander, bloß weil wir uns streiten. Und das ist für, also gerade für die Innenkinder, so ein total existenziell, weil wenn wir uns streiten, war es halt lange so, dass die Innenkinder total in Panik verfallen sind und dachten, jetzt ist alles vorbei und sie wird ausziehen und mag uns nicht mehr leiden und überhaupt die Vollkatastrophe. Und das verunmöglicht natürlich irgendwie eine erwachsene Auseinandersetzung über wichtige Themen, über die man sich einfach mal auseinandersetzen muss. So, ne? Und einfach sich, also dazustehen und sich anzuhören, dass die Partnerin sagt, das und das finde ich nicht gut. So. Und dann da sitzen zu bleiben, ohne sofort ins Nirvana zu dissoziieren, heulende Kinder im Innern zu haben und eigentlich sozusagen den Vollzusammenbruch zu erleiden, bloß weil sie gesagt hat, das wäre bitteschön die Spülmaschine oder hast nicht gesehen, irgendwas. So. Das war für uns, also es hat lange gedauert und mittlerweile kriegen wir das aber hin, einfach erstmal da zu bleiben, also nicht zu dissoziieren, die Kinder zu beruhigen und zu sagen, sie findet das nicht gut, sie kann es nicht gut finden, es ist völlig zu Recht und wir sind trotzdem okay und hier passiert gar nichts, sondern wir besprechen das jetzt einfach. Also das haben wir noch nie hingekriegt in einer Beziehung. Also es ist ja jetzt auch nicht unsere erste Beziehung, wie ich ja schon mal erwähnt habe.
Vorher hattet ihr das immer?
Ja, klar, das war ein total, also waren wir oft total angstgetrieben. Also richtig heftig. So, also das war am Ende auch eben einfach keine gesunde Beziehung. So, würde ich mal zusammenfassen.
Ja. Ja.
Genau. Und also so, dass die Kinder erstmal sicher sein können und vor allen Dingen, dass die Kinder auch da sein können. Also sozusagen hier das Zuhause ist einer wirklich der ganz, ganz, ganz wenigen Orte auf dieser Welt, wo die Kinder einfach da sein können. So. Und Schokolade haben wollen oder weiß der Kuckuck was, ohne dass irgendwie die Welt zusammenbricht oder uns das peinlich sein muss oder wir aufpassen müssen, uns disziplinieren müssen, dass das jetzt nicht sein darf. Das ist natürlich auch manchmal schwierig, also es ist ja nun wirklich nicht einfach, also mit uns ja zusammenzuleben, weil wenn jetzt Stress ist und wir haben Streit und dann kommt ein Innenkind und will Schokolade, ja, was soll denn der Gegenüber damit anfangen? Ich meine, sie weiß natürlich, dass es so ist und, aber eine ordentliche Auseinandersetzung ist eben dann halt trotzdem nicht möglich. Also, das ist ja jetzt für das Gegenüber auch nicht nur ein Zuckerschlecken, jetzt mit uns zusammen zu sein. So, also das muss man einfach auch mit einzukalkulieren. Und dann eben aber auch so eine gewisse, deswegen hatte ich das zu Anfang erzählt, dass eben eine gewisse Verbindlichkeit unabhängig von unserem Viele sein. Wenn wir Ja sagen, dann sagen wir Ja. Und dann kann nicht irgendjemand aus dem Innern kommen und sagen, nö, doch nicht. Aber das liegt dann in unserer Verantwortung. Und wir stehen aber immerhin so stabil ihr gegenüber, dass dieses Ja oder dieses Nein oder was wir immer verabredet haben, dann eben auch gilt. So. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also, dass wir einerseits in der Partnerschaft viele sein dürfen, dass da Kinder sein dürfen und manche so und manche so. Aber so dieses Grundsätzliche eben doch zuverlässig ist. Also das möchten wir auch unserer Partnerin gerne geben, dass es so ist. Im Ernstfall.
Ja.
Aber ich glaube, es hat jetzt irgendwie nicht die Frage beantwortet, oder?
Ich muss gerade noch mal überlegen, was meine Frage war.
Wie das ist mit der Liebe, war das, genau.
Ja.
Die Kinder lieben sie nicht, also unsere Partnerin jetzt auf eine ganz besondere Art und Weise und kriegen auch manchmal von ihr was extra Besonderes. Und dann gibt es halt auch Erwachsene, die unsere Partnerin jetzt nicht so besonders schätzt, weil sie halt sehr stringent sind. So. Und dann gibt es welche, die halt dann näher dran sind. Aber alles in allem stimmt halt irgendwie die Chemie so. Also die verschiedenen Leute haben verschiedene Beziehungen zu ihr, das ist schon mal klar. Aber alles in allem zusammen wollen wir das so. Und es ist Liebe. Ja, so vielleicht. Bei euch?
Ja, wir sind noch nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen, was den Ausdruck dessen angeht. Also, wir haben so... Wir sind ein bisschen verknörgelt, was so Selbstausdruck, der authentisch ist, angeht, weil wir irgendwie immer so eine gewisse Scham haben, also gar nicht mit dem, was wir empfinden, sondern mit dem, was wir auslösen, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, irgendwie. Also es gibt ein KinderInnen, das auch nach außen geht, das ist das einzige KinderInnen, das nach außen geht, so, das ich auch nicht so gut kontrollieren kann, aber das halt auch als einziges, also wir nennen es halt maskiert, einigermaßen angepasst und auch liebenswürdig auf andere Leute zugehen kann. So. Und dass das so macht und das hat halt so als Verhalten, um auszudrücken, ich mag dich oder ich bin gerne in Kontakt mit dir. Also ich weiß nicht, ob das Liebe ist, aber es ist auf jeden Fall eine positive Art, auf andere Leute zuzugehen. Das verschenkt dann so Kleinigkeiten. Also so eine gefundene Feder zum Beispiel. Unsere Therapeutin kriegt dauernd Federn von ihr geschenkt. Also dauernd ist jetzt halt auch schon wieder so übertrieben, aber ne, es kommt halt vor und ist dann irgendwie auch immer wichtig. Und das Innen hat auch dem Partner mal eine Kastanie geschenkt. Und er wusste das aber nicht. Also er wusste, dass, okay, das ist jetzt irgendwie nicht die Person, mit der ich sonst immer zu tun habe oder der Person Mischmasch, mit dem ich sonst immer zu tun habe, das wusste er. Und ich glaube, er konnte sich auch denken, dass es ein Innenkind ist und dass es eine positive Geste ist, aber ich glaube nicht, dass er das als so die Geste von ich hab dich lieb oder ich hab dich gern oder ich bin gern mit dir zusammen, dass er das so geschnallt hat. Und hatte dann so einen Kommentar dazu gemacht, der nicht abfällig war, aber auch nicht so, dass man irgendwie gemerkt hat, okay, oder zumindest dieses Kind das nicht gemerkt hat, okay, der hat es verstanden, dass das was Wichtiges ist und was Besonderes oder so. Und das war einfach ganz empfindlich, dieser kleine zarte Faden, und der war dann kaputt. Und danach hat sie es nicht mehr gemacht. Und dieses, ja, ist das einfach massiv mit Charme besetzt irgendwie. Genau, also jetzt sind wir in so einer Situation, in der wir versuchen, sowohl zuzulassen, dass unterschiedliche Inns ihre unterschiedlichen Ausdrücke haben im
Ja.
Umgang, dass das zugelassen werden kann, aber auch irgendwie zu navigieren, dass er das versteht
Ja.
als einen solchen Ausdruck und das irgendwie dann zu ver, also das ist einfach, ja, Gott, das klingt irgendwie als, ich merke gerade, wie traurig das eigentlich ist, dass das so ist, dass wir da so ein Authentizitätsthema haben und auch so ein ganz, ganz altes Selbstausdruckthema und eben so einen Umgang damit, ja, einfach auch in solchen Dingen nicht verstanden zu werden
Ja.
oder immer Gefahr zu laufen, nicht richtig verstanden zu werden und das auch von Leuten, die uns ganz, 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 ganz nah sind. Das ist, für uns ist das traurig und es ist auch tragisch und es ist auch immer wieder Auslöser für Konflikte und immer wieder Auslöser für Verletzungen, auch gegenseitige Verletzungen, klar. Also Liebe ist ja am Ende auch ein Kommunikationsergebnis.
Ja.
Und das ist einfach, da hat uns das Trauma nicht, also unser Aufwachsen in traumatisierenden Umgebungen nicht viel geholfen. Und der Autismus hilft dann auch nicht. Und sich dann irgendwie so darin zurechtzufinden, ist irgendwie gerade das, womit wir zu tun haben und womit wir uns auch befassen, obwohl wir so gesetzt sind. Also, ne, das ist irgendwie, es ist klar, dass wir einander lieben und es ist irgendwie auch klar, dass wir einander wertschätzen. Aber
Ja.
solche Dinge bleiben ja nicht nur deshalb erhalten, weil man sich ganz bewusst rational klar macht, dass sie da sind, sondern auch, weil man sie täglich erlebt und erfährt voneinander. Und wie wir das anstellen, das ist wirklich eine große Herausforderung für uns. Und das ist auch irgendwie, je älter wir werden, habe ich das Gefühl, desto schwieriger. Also in der ersten Beziehung, die wir hatten, waren wir halt noch jung. Also viel, viel jünger, irgendwie Anfang, Mitte 20. Und da hatten wir nicht dieses Gefühl von, wir dürften, also ne, diese Nicht-Authentizität war da irgendwie noch viel normaler. So. Und die Performance, die man
Ja.
mit Anfang 20 macht, ist irgendwie viel gesetzter. Weißt du? Und je älter man wird, desto weniger geht's um Sexualität oder um Status, sondern halt um echte
Klar.
Gefühle. So, und seine Lebensbildung und so. Und jetzt ist es irgendwie echt eine Herausforderung, da mit sich im Reinen zu sein.
Ja, die Ansprüche werden ja auch einfach höher.
Ja.
Ja. Was ich mal sagen wollte oder was uns manchmal hilft, ist, dass, also wenn jetzt Innenkinder Kontakt aufnehmen wollen, das zu markieren, zum Beispiel über gewisse Kuscheltiere. Vielleicht könnte das ja eine Option auch für euch sein. Also, dass dann nicht so ein Kind so eine Verletzung erfahren muss, die ja gar nicht beabsichtigt ist. Weil wenn klar ist, ist das Kind da und wenn man das nach außen mehr markiert. Also wir haben manchmal, also beim Textnachrichten, da gibt es bestimmte Smileys oder Symbole, die für bestimmte Kinder stehen. Also ich würde die nie schicken, so, ne? Aber wenn so ein Ding dahinter ist, ist klar, das jetzt nicht von mir irgendwie. Also auch so ungefähr, nimm es nicht so ernst. Oder jetzt hat ein Kind geschrieben oder sowas. Weißt du, vielleicht könnt ihr da irgendwas finden, wo dann klar ist, wenn das da ist, dann ist es ein Kind und dann Vorsicht, so irgendwie für den Partner oder für den Gegenüber so. Weißt du, was ich meine? Nur so als Idee. Weil wir ganz viel über diese Kuscheltiere und so kommunizieren. Also mir ist es manchmal auch ein bisschen viel, aber gut. Geht man halt mit um, dass dann halt die Kuscheltiere reden. So, sag ich mal jetzt. Aber für die Kinder ist natürlich toll und für ist dann, die auch sehr verspielt ist, so, die kann da gut mit. Also da kommen die gut zurecht.
Ich habe immer das Gefühl, wir haben so verschiedene Ebenen, ne? Also Innenkinder kommen einfach nicht mehr vor in
Ja.
unserem gemeinsamen Leben. Das ist
Okay.
einfach, ist, ich kann es nicht aushalten, ich kann es nicht, die kommen ja immer mit Scheiß. Also es ist ja nicht so, auch wenn ein Innenkind gerade wegen einer guten Sache vorne ist, ist das für mich nach hinten überhaupt nicht. Also ich merke, was die kompensieren und warum die da sind und was sie glauben, was sie gerade verhindern.
Okay.
Also das kriege ich mit. Und ich kann das nicht gut aushalten.
Ah.
Ich übe und ich arbeite daran, das irgendwie deine Haut zu kriegen und irgendwie in der Therapie auszuhalten. So.
Ja. Yeah.
Aber das ist schon so das Höchste der Gefühle und ich sehe es gerade nicht, dass nochmal so eine Situation entsteht in unserem partnerschaftlichen Leben. Aber es gibt so, was wir so merken ist, also albern halten und sich Quatsch ausdenken oder Computerspiele spielen miteinander oder sowas, das sind halt immer Jugendliche.
Ja.
Oder fast immer Jugendliche, das geht voll. Also seine Albernheit ist halt auch, ohne jetzt seinen Humor dissen zu wollen, aber es ist halt schon so, eher 12, 13.
Ja, why not?
Ja, und es matcht ja dann auch und ist total, passt, super, alles gut, gar kein Problem. Können wir gerne so halten.
Ja.
Kein Thema. Aber, ne, wie ihr vorhin sagtet mit so Konflikten, wenn es dann so existenziell wird, wenn wir in einer Konfliktsituation sind, dann meistens dann nicht über Dinge, die irgendwas Konkretes sind.
Hm.
Also sowas wie, du musst auch mal die Geschirrspülmaschine ausräumen, das mache nicht immer ich oder so. Darüber haben wir keinen Streit. Und das nicht nur wegen der getrennten Wohnung, sondern auch, weil, ja, mache ich halt so. Es ist ja einfach nachzurechnen, wer wie oft das macht und das, wenn das nicht, also, ne, alles, was ich kognitiv so nachvollziehen kann und so gar kein Thema.
Mhm.
Aber es wird einfach schwierig, wenn es Themen sind, die tiefer gehen und die eben halt an diese Schamgeschichte und Selbstausdruck und autistisches Erleben oder so kommen. Also Sachen, für die ich nichts kann, die ich vielleicht selber nicht merke, die ich selber nicht regulieren kann, die ich auch nicht ändern kann. Wenn da eine Kritik dran ist, dann ist das ja nie nur eine Kritik an der Situation, sondern auch an mir. Und da ist einfach wirklich die Herausforderung, ich sehe das nicht unbedingt. Mhm. Also ich bin mir dessen nicht bewusst unbedingt. Und mein Einflussbereich ist schmal,
ja,
sozusagen. Und dann ist das Problem nicht, dass er das gerne so hätte oder dass er das als Konfliktaufhänger nimmt oder empfindet oder wie auch immer, sondern dass ich mich hilflos fühle und ohnmächtig und das Gefühl habe, okay, oh Mann, ich bin doch wirklich so scheiße, wie ich immer dachte. In was für einer Situation bin ich hier eigentlich gerade? Was habe ich mir gedacht? Habe ich gedacht, das würde sich irgendwann ändern? Habe ich wirklich gedacht, er könnte darüber hinweggehen? Das wäre nicht relevant, bla bla. Also so, ne? Das baut sich immer mehr auf. Und je mehr Stress ich dann habe, desto mehr Stress kriegen die Kinder ins dann auch.
Ja.
Weil ich mich da nicht mehr sicher fühle. Und sie sich halt, also früher haben sie sich mehr am Außen orientiert, ne? Wenn sie selber den Eindruck hatten, das Außen ist nicht sicher, dann sind sie freigedreht und haben alles getan und gemacht, wie sie es halt früher schon getan und gemacht haben. Und wir sind inzwischen so, dass sie sich eher an mir orientieren. Also wenn ich unsicher werde, dann wissen sie, oh Scheiße.
Okay.
Wir haben ein echtes Problem da draußen in der Gegenwart, die doch so viel besser sein soll angeblich als früher.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist ein echtes Problem. So. Also wenn mir selber die Orientierung im Hier und Jetzt als sichere Person verloren geht, weil ich irgendwie denke, vielleicht habe ich mich doch nie weiterentwickelt, als ich mit 16, 17 war. Das wird echt ein Ding.
Ja, das kann ich irgendwie total nachvollziehen, dass das dann wirklich,
ja.
Also melden sich sofort welche bei uns, die sagen, ja, das geht aber, also so, ist
ja
mein Mitgefühl.
Es hat irgendwie, glaube ich, dann auch gar nicht so viel damit zu tun, dass ich viele bin, sondern ne, damit, dass ich da einfach Sachen noch nicht verarbeitet habe und noch nicht getrennt habe, so,
ja,
noch nicht so klar habe.
Ich habe gerade bei, seid ihr fertig oder? Ich wollte nicht dazwischen reden.
Ich habe einen Aspekt noch, weil du ja auch sagtest, die Ansprüche, die man hat im Alter, die verändern sich ja auch und werden vielleicht auch höher.
Mhm.
Das ist auch so, dass ich irgendwie an mich den Anspruch habe, ich müsste das doch irgendwie jetzt mal langsam Ich müsste doch jetzt mal langsam in einem Zustand sein, in dem ich als normal gelesen werden kann. Weißt du, wie ich meine? In dem ich auch sowas wie so eine Beziehung hinkriege.
Ja.
So. Also auch der Anspruch an mich selber ist gewachsen.
Ja. Normal sein. Ja, schön. Haben wir natürlich auch. Und was für uns ein totaler Gamechanger, wirklich ein Gamechanger war, also es gibt ja so Sachen, die man immer wieder verspricht und einfach nicht halten kann. Was weiß ich, also bei uns sind es so banale Sachen wie, macht das Licht aus. Ich denke dran, beim nächsten Mal habe ich es wieder so angelassen oder also nur als Beispiel, aber solche Sachen halt, ne? Und ja, dann irgendwann für sich festgestellt, weil sie sich natürlich auch permanent drüber aufgeregt hat und ich immer versprochen habe, ich bemühe mich auch, aber es geht halt trotzdem nicht. Und sie hat dann irgendwann gesagt, ja, es war für sie viel leichter, als sie dann realisiert hat, es liegt nicht in unseren Möglichkeiten. Bestimmte Sachen können wir einfach nicht. Einfach, weil wir so sind, wie sie sind. Und dann war sie plötzlich viel entspannter damit, weil, naja gut, ich meine, der eine kann dies nicht, der andere kann das nicht. Puh, gibt ja verschiedene Sachen, die man so nicht kann und jeder kann irgendwas nicht. Und uns hat es in dem Moment auch total entlastet, weil wir natürlich immer versucht haben, das irgendwie gut zu machen und so, wie sie das möchte, aber es einfach nicht hingekriegt haben. Und dieser Satz, es liegt nicht in meinen Möglichkeiten, dachte ich, ja, das stimmt. Es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen hart hinzunehmen, dass es nicht in meinen Möglichkeiten liegt, das Licht dort auszuschalten, wo es auszuschalten ist, okay, aber ist immer noch besser, als permanent irgendwas zu versprechen, was man nicht halten kann.
Ja, ja, ich sehe das auch. Aber mir, das ist für mich total schwer. Vor allen Dingen, weil ich, also gerade meinem Partner gegenüber fällt mir das total schwer, anzuerkennen, dass Dinge, bestimmte Dinge für ihn einfach nicht im Rahmen der Möglichkeiten liegen. Das fällt mir richtig schwer, mich da reinzufühlen und das dann auch so sein zu lassen. Das ist wirklich eine richtig harte Aufgabe für mich.
Ja.
Und das dann auch loszulassen, so, ne?
Ja.
Weil wenn ich was loslasse, dann muss ich einen alternativen Plan haben. So, ne? Wenn ich jetzt irgendwie einen Anspruch an ihn loslassen müsste oder auch an mich selber, dann muss ich wissen, was ich alternativ mache, wie ich das dann alternativ löse. Und das ist halt oft nicht gegeben.
Wie meint ihr das? Ich meine, letztlich gibt es immer einen Plan B. Also zum Beispiel, wenn ich es nicht schaffe, das Licht nicht auszumachen, dann macht es halt, aber eben ohne sich drüber aufzuregen. So, das ist ja der Punkt.
Ja. Ja. Aber, also ich habe das Gefühl, also ich weiß auch, dass unser Partner dass er versucht, viel von uns einfach zu lassen und so hinzunehmen, wie es ist. So. Ich habe aber oft auch das Gefühl, dass das so ein bisschen was von Kapitulation hat und von aufhören dran zu glauben, dass eine Veränderung möglich ist. So, also auch irgendwie von so einem Glauben an mich vielleicht auch und an meine Arbeitsfähigkeit, meine Veränderungsfähigkeit, meine Besserungsfähigkeit, so. Und das hat auch so ein bisschen was von, ich fühle mich auch infantilisiert davon, manchmal.
Ah, okay.
Also, ne, so nach dem Motto, Kinder und Betrunkene muss man machen.
Ja, aber jetzt sagt ihr gerade das mit den Betrunkenen. Kapitulation ist ja bei den anonymen Alkoholikern, also bei den AA-Gruppen, egal ob es jetzt Alkoholiker oder Abhängige in jeder Hinsicht, da ist der erste Schritt Kapitulation und der wird als total positiv bewertet, nämlich in dem Sinne, okay, ich kann es nicht ändern und daraus dann was zu machen, also ich sehe ein, ich kann das nicht ändern, aber oder es liegt nicht in meiner Macht, kann ja auch eine totale Basis sein, um wieder loszugehen. Also da wird dieses Wort Kapitulation eher total positiv gewertet. Mhm. Und ihr wertet das jetzt so negativ.
Ja.
Also ich war mal in so einer AA-Klinik, also nicht als Alkoholikerin, sondern weil da, was weiß ich, ja, egal, bin ich halt einfach gelandet und fand da ein paar Sachen von diesem 12-Schritte-Programm, die sind richtig klasse. Und dieses Kapitulieren, anzunehmen, ja, so ist es. So bin ich oder sind wir gestrickt. So.
Ja.
Und also.
Ja, aber ich glaube, das sind wirklich Sachen, die eben, also die mit meiner Struktur zu tun haben, mit meinem Autismus zu tun haben, von denen ich merke, dass sie nicht okay sind. Also nur weil ich akzeptiere, dass ich bin und so bin, wie ich bin und die Dinge wahrnehme, wie ich sie wahrnehme, heißt nicht, dass mein Umfeld das auch hinnimmt. Und ohne diese Hinnahme kann ich das nicht. Und ich glaube, okay, darin liegt das einfach viel. So sehr, sehr viele Dinge, an denen ich heute arbeite und an denen ich mich auch wirklich abstrampel bis zum geht nicht mehr, sind einfach Sachen, die eben auch diese Nicht-Authentizität berühren. So, ich weiß, dass mein Partner, wenn ihm das immer genau so bewusst werden würde, wann ich gerade was von mir verstecke, weil ich weiß, dass er es nicht raffen würde oder nicht intuitiv verstehen würde, das würde ihn sehr, sehr, sehr treffen. Und das würde ihn sehr beunruhigen und er würde sehr an sich zweifeln und so weiter und so fort. Und es würde um ihn gehen dabei. Statt um das, was ich eigentlich ausdrücken wollte. Und da ist es dann für mich irgendwie so ein Punkt von, okay, ich krieg's noch nicht richtig hin, aber ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Irgendwann kriege ich es besser hin, so ungefähr. Und wenn ich dann mitbekomme, dass ich bestimmte Erwartungen an ihn enttäusche, zum Beispiel sowas wie wichtige Termine von seinem Leben, also Geburtsdaten, Todestage und so, dass ich das nicht im Kopf habe, dann ist das für ihn nicht, für mich zumindest denke ich dann häufig nicht, okay, er versteht, dass ich einfach nicht Teil seines Lebens bin und diese Termine für mich fremde Termine sind und ich mir die merken muss, wie Arbeitstermine, sonst habe ich sie nicht drauf. Sondern, dass er sich ungesehen von mir fühlt an diesen Tagen. Oder auch seinen Geburtstag. Jetzt seit 4 Jahren habe ich die Gelegenheit, dann an dem Tag bei ihm zu sein, wenn er Geburtstag hat. Und ich krieg's einfach nicht auf die Reihe, einzuschätzen, wie er diesen Tag dann haben möchte. Er möchte keine große Feier, aber bedeutet das dann auch, er möchte keinen Geburtstagstisch? Ich finde Geburtstagstische eigentlich immer schön, wenn dann Blumenstrauß ist und eine Süßigkeit und ein kleines Geschenk und eine Kerze brennt oder so. Und man sagt sich wenigstens, man gratuliert sich wenigstens. Das war irgendwie auch ein Jahr nicht richtig. Dann habe ich gar nichts gemacht. Das war irgendwie auch unbefriedigend. Also so rauszufinden, wie ich auf diese Tage reagieren soll, erschwert es dann noch zusätzlich, daran zu denken, dass sie überhaupt stattfinden.
Ja.
Und das sind so Sachen, wenn er dann sagen würde, ich nehme es hin, sie kriegen es einfach nicht hin, würde ich das richtig scheiße finden.
Ja.
Dann würde ich richtig denken, boah, Mann.
Aber lass warum, Zeit, ich verstehe nicht, warum er nicht einfach sagt, ich möchte das so und so haben. Also das verstehe ich total.
Ja, vielleicht hat er das. Vielleicht hat er das schon gesagt, aber ich habe es nicht gerafft.
Ah, okay, ja.
Also das kommt ja auch noch dazu, ne? Das.
Ja, ich nehme alles zurück. Ja, ich nehme alles zurück. Genau, das.
Also.
Ja.
Und sich da drin zu navigieren, das ist einfach total schwierig und herausfordernd. Und da denke ich halt irgendwie, okay, es ist in Ordnung, wenn er mir bestimmte Dinge so anerkennt, dass ich sie nicht kann, damit er selber davon nicht verletzt ist. Das ist ja auch so eine Strategie, ja, ne? Dass man das alles dann, dass man da die Wichtigkeit rausnimmt und für sich, dass es einfach leichter ist, das mit diesem Verlust umzugehen oder mit der Erwartung, die nicht erfüllt wird. Das ist okay und das kann ich irgendwie stehen lassen, aber sobald er das halt mir gegenüber ausdrückt, ist das für mich richtig, es ist des Todes, ich find's richtig scheiße.
Ja.
Ich will alle Versuche, die ich haben kann, um es richtig zu machen, so lange, wie es halt braucht. Also ich will auch als Person gesehen werden, die sich noch verändern kann innerhalb unserer Beziehung und die auch noch wachsen kann und Sachen halt irgendwann richtig hinkriegen kann.
Auf jeden Fall. Das sind echt zwei verschiedene Sachen. Liebe, ne? Jetzt weiß ich wirklich, was ihr meint. Also das mit dem Licht ausmachen und sagen, ja, so ist es halt, liegt nicht in meinen Möglichkeiten, ist die eine Sache. Aber was der Part, also was meiner Partnerin total wichtig ist, dass ich das verdammt noch mal lernen will. Und da eben, das ist, glaube ich, geht ein bisschen darauf hin zurück, auch, dass ich sage, wir waren alle dafür, sie zu heiraten. Und wir wollen natürlich auch bis zum gewissen Grad auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen eine normale Partnerin sein, die sich natürlich merkt, was diese Frau gerne zum Geburtstag hat oder ob sie Milch im Kaffee hat oder so. So, ne? Und das ist schwer. Ja. Und genau, ich verstehe, was er meint. Ja.
Ich meine, daran geht Liebe nicht kaputt, aber es ist irgendwie.
Ja, aber es ist ja auch halt so ein, meine, das ist ja auch so ein Ausgleich. Also wir wollen ihr ja auch was geben, so, ne? Und nicht bloß, dass auf unsere etwas chaotische Struktur Rücksicht genommen wird. Das auch, aber letztlich ist sie auch Mensch und weint, wenn da nichts zum Geburtstag ist oder so. Also wir hatten das mit Nikolaus. Das haben wir irgendwie nicht so wichtig genommen. Und dann war sie total enttäuscht. Und jetzt haben wir in unserem Google-Kalender am 1. Dezember drin zu stehen, dass er uns erinnert, dass wir am 6. unbedingt was zum Nikolaus machen. Muss gar nichts Großes sein, aber es muss was da sein. Und dann tragen wir uns das einfach im Kalender ein. Fertig. So, ja. Schön. Aber sowas halt. Also ja, Strategien halt, ne? Das,
ja.
Ein Kalender eintragen hilft nicht bei Licht, aber bei Licht ausmachen, aber es hilft bei Nikolausgeschenk besorgen.
Ja. Ja. Und ich finde, diese Aufgaben, diese Struggles sind dann wiederum Sachen, die mich mit den anderen im System zusammenbringen.
Ja.
Wenn ich weiß, okay, ein Kind würde ihm lieber so Kleinigkeiten geben und es ist halt immer irgendwas Random-mäßiges. Also meine Therapeutin hat Glück, dass sie Federn bekommt.
Ja.
Wir hatten auch mal jemanden, der immer nur Knöpfe geschenkt bekommen hat. Also das, ne? Das, also wenn ich das weiß, dass das so quasi die Art der Kontaktaufnahme ist, dann finde ich, also ich finde es wichtig, dass ich sie dann dennoch irgendwie nach außen bringe. Auch wenn ich weiß, es ist nicht konform und es kann nicht gut verstanden werden, dann nehme ich meine Übersetzungsfunktion sehr, sehr ernst. Also sowohl nach innen als auch nach außen. Weil was zum Beispiel, was ich irgendwie ganz gut an dem Beispiel finde, was ihr vom Anfang gebracht habt dieses Jahr, es kann sein, dass da jemand am Standesamt noch gesagt hätte, nö. Daran kann man ja eigentlich ganz gut illustrieren, dass alle wichtig sind und dass es eben nicht, dass diese Liebe oder diese Ehe oder diese Partnerinnschaft nicht vorrangig davon getragen ist, dass alle Ins, wie sie beteiligt sind und in einem Menschen darin vorkommen, wichtig sind, um eine gute Ehe zu führen. Weil das glaube ich nicht.
Ja.
Ich glaube, dass die Ins, die da nicht so eine Wertschätzung haben und die irgendwie auch fordernd sind oder kritisch sind oder so, dass die genauso wichtig sind.
Ja.
Und wenn, also manchmal denke ich sogar, die sind sogar noch wichtiger, weil sie eben nicht so verhaftet sind in diesem Bindungserhalt. Weißt du?
Hm.
Das kann einem ja auch total zum Verhängnis werden, dass man, wenn man in einer Beziehung ist, die problematisch ist. Dann denken, dann sind alle, stell dir mal vor, alle wären verliebt und es gibt genau einen innen, das sagt, nee.
Ja,
das
total.
Ist ein Arsch, das uns nur verletzt.
Absolut.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses innen dann sagt, ich bringe uns jetzt in Sicherheit, dass sich das durchsetzen kann? Funktioniert ja nicht, ne?
Nee.
Also nur das halt auszubalancieren, ist, glaube ich, dann die Herausforderung. Also, ne, wertschätzend allen gegenüber zu sein und allen irgendwie.
Ja.
Auch ein realistisches Gewicht zu geben in diversen Entscheidungen als Paar zum Beispiel.
Ja.
Wir fahren jetzt zum Beispiel immer so eine, also mit einer Ehe verändern sich einfach auch viel finanzielle Sachen. Und unsere berufliche Situation, haben wir ja auch schon gesagt, ist auch gerade nicht so geil. Und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass wir alle unser Geld auf einen Haufen schmeißen. Sondern wir haben auch unser eigenes Geld. Wir sorgen dafür, dass wir so auch. Und auch wenn das nur so eine komische Logik ist und so klingt, als hätten wir kein Vertrauen, aber man weiß es ja einfach nicht. Und uns ist es wichtig, auch unabhängig zu sein. Wir haben unser eigenes Geld. Wir haben eine eigene Selbstständigkeit, wir haben ein eigenes Konto. Wir haben jetzt unseren Namen nicht geteilt, weil er keinen Bock hatte auf die Ausweisänderungen und alles. Aber dass das so ist, dass jeder sein eigenes hat in unserer Beziehung, ist für uns beide, glaube ich, sehr stützend und sichernd und irgendwie auch wichtig, um eine Offenheit zu haben für alles, was wir gemeinsam haben.
Absolut. Also, ja, wäre für uns auch nicht anders denkbar. Also, klar haben wir unser eigenes Konto. Und also, wir probieren ja auch sowas aus. Also, ich bin jetzt oft in Berlin und nur, also, weiß nicht, 2 Wochen in Berlin, 1 Woche hier zusammen. Und das ist auch irgendwie so ein Ehemodell, was vielleicht nicht jeder toll findet, aber für uns passt es absolut. Und dahin zu gucken, was ist für uns, also jetzt für mich und meine Partnerin, genau das Richtige an Nähe und Ferne, an Zuverlässigkeit, an Geld teilen oder eben nicht teilen und es ein bisschen unabhängig von dem zu machen, was irgendwie üblich ist. Und auch dieses Übliche ändert sich ja. Also bei seinen Eltern wäre es ein Unding gewesen, dass jeder sein eigenes Konto gehabt hätte. Das wäre faktisch ein Scheidungsgrund oder getrennte Schlafzimmer oder sowas. Ging gar nicht. Und heute ist es auch zunehmend mehr irgendwie auch bei anderen staunt man so, was alles geht und wie Ehe gelebt werden kann. Und das finde ich ehrlich gesagt total großartig, dass das halt bei uns jetzt hier funktioniert, dass wir halt oft eben auch nicht zusammen sind und trotzdem aber da sind irgendwie. Und ihr habt ja das auch mit den 2 Wohnungen. Ist auch nicht unbedingt der Klassiker, oder?
Ja, es ist ja vor allen Dingen Ausdruck von unfassbarem Privileg, ne?
Also,
das Haus muss man erstmal finden, dann muss man sich's leisten können und dann muss man es halt auch so betreiben können.
Ja.
Also.
Genau.
Ja. Ich habe irgendwann mal, ich weiß auch gar nicht, vielleicht hatte ich das auch schon mal im Podcast gesagt, es gab so ein Video, das ich mal gesehen habe, wo jemand nach dem Geheimnis, also so alte Frau, alter Mann, ne, nach dem Geheimnis ihrer sehr langen Ehe gefragt wurden und die sind so, das Schlusswort war so, naja, in einer guten Ehe ist einer blind und einer taub.
Okay.
Und ich fand das richtig gut, weil das halt zutrifft, ne? Also alles, was mich kommunikativ behindert und was unser Partner dann austarieren muss oder manchmal auch einfach will oder von mir dazu aufgefordert wird, tariere ich dann halt an anderer Stelle wieder aus. Also ne, durch seine Erkrankung, durch die Medikamente kann er nicht sehr gut sehen.
Ja.
Also ne, so bestimmte feine Sachen sind für ihn einfach, das ist einfacher, wenn ich die mache und ich bin dann da und kann es machen. Also insofern, ich habe mir Beziehungsleben irgendwie immer so schwierig vorgestellt, weil ich eben mit dieser Performance-Idee groß geworden bin. Ich dachte einfach, okay, ich muss einfach irgendwie rausfinden, wie die gute, beste Freundin ist und dann wie die beste Ehefrau ist. Also ich hatte mir das immer so vorgestellt, wie so ein bestimmtes Verhaltensskript, das man einübt und dann perfektioniert. Aha. Und dann erreicht man quasi die nächste Stufe und dann wird man Ehefrau. Und dann hat man das perfektioniert und dann wird man Mutter und dann wird man Oma und dann ist man tot. Also aber immer, ne, ich habe immer gedacht, es kommt darauf an, wie ich mich verhalte. Und jetzt bin ich irgendwie eher an so einem Punkt, in dem ich merke, also A, ist das gar nicht relevant und B, ist es halt irgendwie auch eher so, dass die Lebensqualität sich einfach schon durch das Zusammensein, durch diese physische Präsenz einer anderen Person, an die man denkt und an die man mit einem bestimmten Gefühl denkt und die man aus bestimmten Gründen versorgen will und so weiter und so fort, das verändert ja schon. Das ist ja das, was Beziehungsleben dann ausmacht. Also der Umstand, dass er sich dann nicht ewig mit so einem Mini-Zitzel-Reißverschluss auseinandersetzen muss, sondern ne, dass er dann einfach ruft und ich mache ihm den auf oder zu. Oder ich sag ihm, wir stehen im Laden und versuchen Hochzeitssachen für mich zu kaufen und er macht das Rumgeschäker mit der Verkäuferin, damit sie weiß, was ich möchte.
Ja.
Anstatt dass ich all meine Energie da reinpumpe und völlig im Arsch bin, wenn wir wieder zu Hause sind. Das ist ja eigentlich schon diese Synergieeffekte, die sich ergeben, ist ja das, worum es geht.
Total. Also das finde ich so gut, das von euch zu hören, weil es ist exakt bei uns auch so. Also unsere Frau kann halt nicht besonders gut laufen. Und wir sagen immer, okay, ich laufe für sie und sie regelt zum Beispiel die sozialen Kontakte im Dorf. So, was jetzt nicht so meine Baustelle ist, aber es ist genau dasselbe. Ist großartig. Ja. Und dann ist es auch ausgeglichen. Also dann, ich finde das auch,
Also muss ich mich jetzt auch nicht so schlecht fühlen, wenn manche Sachen halt nicht in meinen Möglichkeiten liegen, weil andere liegen nicht in ihren Möglichkeiten. Ich laufe dann halt die Treppe 5-mal, weil kein Problem für mich so irgendwie, ne? Aber für sie. Mhm. Und andere Sachen. Ja. So, ja.
Ja.
Wollen wir es mit diesem schönen...
ja. Ja, wie man das aushält, dass das dann so ist, darüber können wir irgendwann nochmal reden.
Auf jeden Fall. Es ist noch nicht alles gesagt über das Thema Ehe. Ne.
Ja, wir sind ja jetzt auch erst seit, wir sind jetzt den zweiten Monat verheiratet.
Wow.
Also, ist ja jetzt, wir schöpfen ja jetzt gerade nicht aus einem riesen Erfahrungsfundus.
Naja.
Ja. Gut. Danke, Felice.
Danke, Hanna. Danke für das schöne Gespräch. Wir hören uns wieder.
Wir hören uns wieder. Bis dann.
Bis dann.